Liebe Geschwister, wir haben heute schon viel gehört, viele Informationen, viele Dinge. Und ich möchte deshalb noch mal ganz kurz für die Predigt beten. Herr, hab Dank, dass wir hier zusammen sein können. Danke, dass wir Anteilnahme haben dürfen an unseren Geschwistern, auch an unserer heimgegangenen Schwester, Herr. Ich bitte dich, dass du jetzt alles, was uns belastet, aus unserer Mitte nimmst, in unsere Mitte kommst und dass du mein Vermögen und Unvermögen nutzt für die Geschwister und für mich selbst zum Segen, Herr. Komm du als Wort selbst zu uns und segne uns diese Zeit. Hab Dank dafür, Herr. Amen. Ich bedanke mich sehr für die Einladung und das Vertrauen. Ich freue mich, hier zu sein, wie es in der Jahreslosung heißt. Man sollte alles prüfen, immer, egal ob ich hier stehe oder ein anderer Prediger. Es ist alles prüfenswert und das von Gott gekommene Gute, das mag behalten werden. Ich bin jemand, der reißt sich keine Verse heraus, sondern ich bin ein Fan davon, einen Text im Ganzen zu betrachten. Wir haben heute viel gehört, ich bemühe mich auch um Kürze, aber es wird ein bisschen länger sein, weil der Text auch ein Hauch länger ist. Ich möchte ihn euch zunächst lesen, es ist eine eigene Übersetzung, ich habe mich an der Einheitsübersetzung orientiert, aber ich habe mich und meine bescheidenen Griechischkenntnisse selbst bemüht. Aus Johannes 3 möchte ich lesen. Es war da einer von den Pharisäern namens Nikodemus, ein Führender unter den Juden, der suchte Jesus bei Nacht auf und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, du bist ein von Gott gekommener Lehrer, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete ihm: Amen, Amen. Ich sage dir, wenn jemand nicht von oben geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm: Wie kann ein Mensch, der schon alt ist, erneut zum zweiten Mal geboren werden? Jesus antwortete: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von oben geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst seine Stimme, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus erwiderte ihm: Wie kann das geschehen? Jesus antwortete: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, Amen, ich sage dir, was wir wissen, davon reden wir, und was wir gesehen haben, das bezeugen wir, doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Wenn ich zu euch über irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über himmlische Dinge spreche? Und niemand ist gen Himmel aufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Geschwister, ein Gespräch bei Nacht. Heimlich und still, vielleicht unerkannt, treffen sich da zwei, Nikodemus und Jesus. Doch wer sind diese beiden überhaupt? Und vor allem, wer ist dieser Jesus und wozu ist er da? Den Lesern uns heute, den Hörern damals des Evangeliums nach Johannes, früher war man ja nicht so alphabetisiert und hat eher das Evangelium gehört, sozusagen wenige konnten es lesen. Den Hörern, wenn man in den Kapiteln zuvor blättert, wird Jesus als das Wort, der Logos vorgestellt, Vernunft, Rede. Jesus wird gezeigt als jemand, der Wunder tut. Die Hochzeit zu Kana, Wasser wird in Wein verwandelt. Jesus wird als das Lamm Gottes bezeichnet. Auch als jemand, der impulsiv ist, der die Wechseltischer umstößt vor dem Tempel, vor seines Vaters Haus. Jesus wird auch als jemand gezeigt, der Schüler um sich schart. Matetai bedeutet Schüler, wir kennen das als Jünger. Das hat Luther so übersetzt. Im Mittelalter hatte ein Handwerksmeister Jünger. Das ist der Begriff, der uns eingeht. Im Griechischen steht Matetai, das sind einfach Schüler sozusagen. So wird Jesus dargestellt. Das ist der eine von den beiden, die sich nachts treffen. Der andere, Nikodemus. Schon vom Namen her der Sieger des Volkes, ist ein Führender unter den Juden. Und mir ist diese Person vertraut geworden. Ich weiß nicht, wer es kennt. Es gibt so eine Serie, die heißt The Chosen. Aus dem Englischen der Erwählte oder die Erwählten. Da geht es um das Neue Testament. Da geht es um das Leben Jesu und auch seiner Gemeinde. Natürlich ist das nicht anbetungswürdig, es ist Kunst, aber es gibt manchmal ein gutes Bild, wie Antike funktioniert und vielleicht auch, welche Konflikte innerhalb der Jünger gewesen sein könnten. Es ist schriftbasiert, aber natürlich noch viel Zeitgeschichte. Wer ja vielleicht ein Bild sich machen würde, wie das ausgesehen haben könnte, dem empfehle ich diese Serie. Und mich hat daran fasziniert, wie dieser Nikodemus gezeigt wird. Als Schauspieler hat er mich begeistert, aber auch diese Figur. Und dann habe ich nachgeschlagen und deshalb kam ich auf diesen Predigtext sozusagen und war überrascht, was er sagt. Es ist also ein Anführer unter den Juden, ein Oberster, dieser Nikodemus. Und er tritt nur dreimal auf im Evangelium nach Johannes. Das steht da übrigens wirklich drüber. Evangelion kata Johannae, das Evangelium nach Johannes. Das steht über unserem Text sozusagen, den wir haben. Er tritt einmal auf in dem, was ich euch gelesen habe. Dann noch einmal sagt er, richtet unser Gesetz jemanden, ehe man ihn verhört hat und weiß, was er tut. Da geht es auch wieder um Jesus. Nikodemus stellt sich quasi wie schützend vor ihn, als die Menge ihn eventuell steinigen oder anklagen will und sagt, ja, das können wir doch nicht machen. Also man hört so eine gewisse Sympathie heraus. Und dann ein drittes Mal sagt der Text was über ihn, nämlich dann, als Jesus zu Grabe getragen wird, da stiftet er 100 Pfund Myrrhe und Aloe zur Grablegung. Das sind 38 Kilo, das ist eine unfassbare Menge. Also da spürt man die Wertschätzung, die Ehrerbietung, die Nikodemus hat. Die beiden treffen sich abends. Das kann viele Gründe haben. Der Text sagt es uns nicht, es kann vielleicht am Biorhythmus liegen. Manche Menschen sind abends fitter, ich zum Beispiel. Bin abends einfach gesprächiger, bin eher dazu eingeladen, mich zu unterhalten. Es kann aber auch daran liegen, dass Jesus sonst keine Zeit hatte oder dass Nikodemus sonst keine Zeit hatte. Beides viel beschäftigte Männer. Wir wissen es nicht. Es kann auch sein, dass Nikodemus sein Gesicht wahren wollte, dass er als Oberster der Juden nicht mit diesem Jesus gesehen werden wollte bei Tag. Wir wissen es nicht genau. Es kann alles sein, es kann gar nichts davon sein. Und mich hat überrascht, was Nikodemus zunächst sagt. Er sagt, Rabbi, wir wissen, du bist ein von Gott gekommener Lehrer, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Ich habe es fast überlesen. Ich bereite mich sorgsam auf eine Predigt vor. Da steht, wir wissen. Er sagt nicht, ich weiß das, sondern steht tatsächlich, wir wissen. Nikodemus spricht nicht nur für sich selbst, sondern vielleicht auch für eine amorphe, also nicht zu fassende Gruppe von anderen Obersten der Juden oder anderen Menschen, die sagen, wir wissen, du bist ein von Gott gekommener Lehrer. Also er findet Jesus sympathisch oder er will ihm zumindest Autorität geben. Er nennt ihn Didaskalos, Lehrer, da kommt unser Didaktikbegriff her. Und Nikodemus, der selbst ja ein Oberster ist, ein Lehrer ist, hofft vielleicht auch auf so ein Lehrgespräch, so ein großes akademisches Gespräch mit großen Begriffen und dergleichen. ein Gespräch von Lehrer zu Lehrer, von Ausleger zu Ausleger. Und er, Nikodemus, der alle Autorität in der jüdischen Gesellschaft genießt, er adelt Jesus. Er sagt nicht, du bist irgendjemand, sondern du bist ein von Gott gekommener Lehrer. Bist nicht irgendein Scharlatan. Die Zeichen, die du tust, kann man nur tun, wenn Gott mit einem ist. Das ist eine hohe Würdigung, die könnte auch Mose zu Ehren kommen, die könnte auch für die Propheten stehen. Aber, und jetzt kommt's, es ist kein Messias-Bekenntnis. Er sagt nicht, du bist der Messias oder griechisch, du bist der Christos, der Gesalbte, der Auserwählte. Er sagt nur, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Wie reagiert jetzt Jesus darauf? Er antwortet, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von oben her geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Von oben geboren. Das Anoten, was da im Urtext steht, kann man in zwei Richtungen übersetzen. Und da kommt auch das Missverständnis her, was ich euch versuche, an dem Text heute aufzuzeigen. Von oben geboren oder erneut geboren. Die beiden reden nämlich gleich ein bisschen aneinander vorbei. Und ich will Jesus so lesen, als hat er gesagt, von oben geboren. Man kann beides sehen. Denn Nikodemus entgegnet dann wiederum, ja, wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden, kann er etwa in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und erneut ein zweites Mal geboren werden. Nikodemus ist an dieser symbolischen Deutung, dieses erneut geboren, dieses von oben her geboren sein, was Jesus sagt, nicht interessiert. Er will ein Lehrgespräch führen, er ist ein Logiker scheinbar. Er sagt, ein Mensch, er ist wahrscheinlich selber schon alt, wie man tippen könnte. Wie kann ein großer Mensch, Mutterleib, das funktioniert nicht, muss doch irgendwie spinnen, das funktioniert nicht. Er sieht da keine Metapher oder irgendwas Symbolisches, sondern sieht nur, erneut geboren sein, das funktioniert überhaupt nicht. Und im Judentum der damaligen Zeit ist es auch nicht vertraut, dass man das irgendwie denken könnte, man müsse erneut geboren werden oder man denkt darüber nach. Wir haben keine Textzeugnisse, die das belegen. Jesus tut etwas vollkommen Neues sozusagen und sagt etwas völlig Neues. Und Jesus geht weiter und sagt, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus Fleisch geboren ist Fleisch, aus Geist geboren ist Geist. Jesus bleibt dabei und er macht es noch deutlicher. Die leibliche Geburt, das leibliche Gezeugtsein, das ist nicht das Entscheidende, sondern aus dem Geist geboren sein. Der Zeit wegen, und weil wir Baptisten sind, spare ich mir den Exkurs, was es heißt, aus dem Wasser geboren zu sein oder was das bedeutet, und gehe im Text weiter und sage, wie Jesus sagt, wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von oben geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst seine Stimme, weißt aber nicht, woher er kommt, wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Und ich kann es natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber vor meinem inneren Auge höre ich so eine liebevolle Ironie und sehe sie auch bei dem wundere dich nicht, was Jesus sagt. Es ist ein Wunder. Wie soll so etwas geschehen? Nikodemus ist wahrscheinlich sicherlich irritiert. Es ist ein Geheimnis. Nur diejenigen, die im Glauben stehen, wissen, wie das ist, erwählt zu sein. Nur wir, Luther, diesen Geheimnisbegriff im Griechischen steht Mysterion. Der hat das schön übersetzt. Ich bin kein Luther-Fan, aber Geheimnis trifft es ziemlich gut. Nur jemand, der zum Haus gehört, weiß etwas über dieses Heim. Nur wir wahrscheinlich wissen, dass hier drunter unter diesem Fußboden ein Baptisterium ist, ein Taufbecken. Jemand, der das erste Mal hier ist, denkt, ja, schöner Fußboden, aber er weiß es nicht. Ein Geheimnis wissen nur die, die zum Haus gehören. Man kann das nicht auflösen, wie es ist, erwählt zu sein, wie das ist, zu glauben und darin zu stehen. Man versucht es mit Theologie, mit Worten aus dem gläubigen Herzen und Verstand zu erklären, aber es kann man nur fühlen, erfahren, wenn man in Gott ruht. Und ich finde es auch schön, dieses Bild, man kann es nicht begreifen, ergreifen. Den Geist Gottes, den Ruach oder der Pneuma Agatha, den kann man nicht greifen, aber man kann seine Stimme hören. Da steht Phoné, das bedeutet Klang oder Stimme, Luther übersetzt mit Säuseln. Ich habe es mit Stimme übersetzt. Du hörst den Wind, du hörst die Stimme, aber du kannst das nicht greifen. Du kannst auch den Geist Gottes nicht aus deiner Tasche ziehen und ihm deinen Willen aufdrängen. Du kannst darauf hoffen, dass er in dir wohnt und in dir lebt und aus dir spricht. Und Nikodemus, der ist jetzt erschüttert. der ist irritiert, der weiß überhaupt nicht mehr aus noch ein, so stelle ich ihn mir vor und antwortet, ja wie kann das geschehen, wie kann dieses Geheimnis, dieses Wunder geschehen? Und Jesus antwortet, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Er ist sprachlos, wie kann das geschehen? Wie kann man das einfach glauben und wie kann man von oben her gezeugt sein? Und es ist krass, wie Jesus diesen Nikodemus adelt und tadelt gleichsam. Er sagt, er ist der Lehrer Israel, nicht irgendeiner, der. Ich habe extra nochmal geschaut, da ist wirklich der Artikel mitzulesen. Er ist herausgehoben, dieser Nikodemus. Und er ist nicht einfach der Lehrer der Juden, sondern der Lehrer des erwählten Volkes Israel. Das hat im Alten Testament, sage ich, im Evangelium nach Johannes eine besondere Bedeutung. Da kommen die Juden nicht so gut weg, wenn ihr das nochmal mit dem Verstand lest. Aber Israel ist extrem positiv besetzt als das Gottesvolk. Und er, dieser Nikodemus, der versteht das nicht, obwohl er der Lehrer ist. Jesus macht deutlich, es ist nicht irgendeine Denkschule. Nikodemus ist vielleicht reingegangen, hat gedacht, wir reden jetzt ganz gescheit und überhöhen uns geistig gegenseitig, machen so ein Lehrgespräch wie an einer Universität vielleicht, an einer Gelehrtenschule, und Jesus will etwas ganz anderes zeigen. Und dann wechselt der Text. Ich habe erst überlegt, ob ich zur Hälfte abbreche, aber ich bin ein Fan davon, den Text in Gänze zu lesen, und deshalb habt Geduld. Es braucht noch eine Weile, aber es bleibt wichtig. Der Text ist wundervoll. Es wird entscheidend, wie kann das geschehen? Wie kann dieses von oben her geschehen? Der Text geht weiter und es spiegeln sich verschiedene Erfahrungen hinein. Es heißt, Amen, Amen, ich sage dir, was wir wissen, davon reden wir, was wir gesehen haben, bezeugen wir, doch ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Wenn ich über irdische Dinge zu euch gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch zu himmlischen Dingen spreche? Es schwingt da auch so ein bisschen die Ablehnung mit, die ersten Christen, die Jesus selbst im erwählten Volk Gottes von den Juden her erfahren hat. Ihr nehmt das nichts an. Das ist ein ganz spannendes Verhältnis. Ich könnte da Stunden reden, weil das ist mein Kerngebiet, sozusagen das erste Jahrhundert, in dem im Römischen Reich viel passiert, in dem Christus auftritt und wie sich die Christen abgrenzen von den Juden irgendwann an einem gewissen Punkt, was das mit Philosophie zu tun hat. Das ist so weitreichend und lange, dazu habe ich einen eigenen Vortrag. Dazu kommt es jetzt nicht. Und Jesus macht es auch deutlich, wie das geschehen kann. Und er sagt, und niemand ist zum Himmel aufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Jesus hat die Kompetenz, darüber zu reden, über dieses von oben her geboren werden, weil er kommt vom Himmel. Er ist als Erster von oben her geboren. Er ist der Menschensohn. Und er gibt eine Anleitung, wie dieses im Geist geboren gelingen kann, dieses Wunder. Und Jesus tut etwas, das für uns auch wichtig ist, wenn wir vom Glauben sprechen, wo wir wie in allen Dingen von ihm lernen können. Er sieht vielleicht diese Irritation in den Augen des Nikodemus, der vor ihm steht und sagt, wie kann das geschehen? Der ist völlig baff, der Nikodemus, und irritiert und versteht ihn nicht. Und Jesus überlegt sich, wie kann ich meine Botschaft, die ich für denjenigen habe, auf eine Ebene runterziehen, die mein Gegenüber mit hoher Wahrscheinlichkeit versteht. Er wählt eine Sprache, nicht die ihm gut tut und wo er sagt, ja, ich, Jesus, weiß genau, was ich meine, sondern er versucht, sein Gegenüber anzusprechen mit etwas, was derjenige verstehen muss, weil er es kennt. Und deshalb wählt er dieses Bild, was jedem Israeliten und erst recht dem Lehrer Israels vertraut sein muss. Nämlich die Geschichte mit der ehernen Schlange in der Wüste, als das Volk Israel auszog. Und jeder, der diese Schlange, diese ehrne, also diese eiserne Schlange anblickt, auf sie hinblickt, nicht des Todes stirbt an dem Gift, sondern heil wird, lebendig bleibt, nicht stirbt. Ein Zeichen sozusagen, was derjenige verstehen muss. Das muss dem Nikodemus doch jetzt klar sein, was er will. Der Menschensohn, also Jesus selbst, mit dem er sich vergleicht sich mit dieser ehernen Schlange. Das ist eins. Du musst doch jetzt verstehen, wer ich bin. Du musst doch verstehen, was ich damit sage. Und er führt weiter aus, Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Ja, wer ihn annimmt, der wird gerettet. Wer auf ihn hinblickt, die Israeliten, die auf die Schlange hingeblickt haben, sind des Todes nicht gestorben. Wer auf Jesus schaut, auf ihn vertraut, auf ihn ausgerichtet ist, der wird nicht des Todes sterben. Im Griechischen ist es oft Glauben ein Richtungsakkusativ. Man glaubt auf etwas hin, man vertraut auf etwas hin. Wer auf Jesus vertraut, auf den Erhöhten, den, der sich hat herabsenken lassen, um erhöht zu werden, den von oben her Geborenen, wer auf ihn vertraut, der wird gerettet werden, der wird nicht gerichtet werden. Und der Mensch, der kann sich eben aus seinem Fleisch heraus nicht befreien. Es braucht diesen Retter und es braucht dieses von oben her geboren werden. Unser Fleisch ist dazu zu nichts Nütze. Wir können uns selber nicht retten. Wir brauchen diesen Retter, der sich erhöht hat für uns am Kreuz. Und es bleibt ein Wunder, es bleibt ein Mysterium. Wir können es nicht herstellen und wir können den Geist Gottes nicht greifen, nicht begreifen. Wir versuchen gute Worte zu finden für unseren Nächsten. Und ich möchte euch Mut machen, wer das noch nicht getroffen hat, die Entscheidung für Jesus zu treffen. Es war die beste meines Lebens, ich kann es nur anraten. Er ist der Einzige, der nie enttäuscht, in keiner Sekunde. Und wer das noch nicht festgemacht hat, den lade ich ein, kommt auf Gemeindeleiter zu oder auf mich zu und rede darüber. Macht es fest mit diesem Jesus, der nicht nur der von Gott gekommene Lehrer ist. Ich habe zu Anfang gefragt, wer ist dieser Jesus? Und ich mache euch Mut, das für euch zu hinterfragen, wer das für euch ist. Ist es nur ein Weisheitslehrer, der kluge Sätze gemacht hat? Ein Moralist, der uns besser leben lässt? Ist es jemand, mit dem man in ein Lehrgespräch treten möchte, mit dem man einfach nur gescheit irgendwie drüber reden möchte, alter Wein in neue Schläuche, wie geht das? Oder ist es jemand, zu dem man eine persönliche Beziehung hat, der einem die Schuld vergibt, der alles auf sich genommen hat, der einen tröstet, wenn es einem schlecht geht, der für einen da ist und der alles hinweggenommen hat? Wer ist dieser Jesus? Dazu mache ich euch Mut. Und wenn ihr das schon ergriffen habt und wenn ihr wisst, wer das für euch ist, der euch frei gemacht hat, dann mache ich euch Mut, davon zu reden, davon zu künden, den anderen zu erzählen. Und mache euch Mut, und das sage ich auch zu mir selbst, so zu reden, wie er geredet hat. Nämlich zu überlegen, nicht, wie kann ich besonders geschwollen daherkommen, besonders fromm, selber besonders rein und ehrvoll, sondern wie kann ich eine Sprache wählen, die meinem Nächsten dient, die meinem Gegenüber dient, die er versteht. Wenn ich einen Lehrer Israels habe, so spreche ich mit ihm wie jemanden, der genau weiß, wie das Volk ausgezogen ist. Wenn ich einen Fußballer habe, rede ich in Fußballmetaphern über die Errettung. Wenn ich einen Werkzeugmacher habe, rede ich mit ihm über Hämmerfeilen, über Genauigkeiten, über wie genau Sünde funktioniert oder dass man, wenn man den ewigen Lebensweg nur einem Jota verfehlt, man vorbeiläuft. Finde die Worte, die dem Nächsten dienen, auch wenn das nicht euer sprachlicher Duktus ist, und das sage ich selber ganz bewusst sozusagen, ich bin das ja gewohnt, irgendwelche Vorlesungen zu halten, aber wenn es um Jesus geht, muss ich die Sprache wählen, damit mein Gegenüber nicht das ewige Leben verfehlt. Dazu mache ich Mut. Es steht und fällt mit ihm. Wer ist Jesus und wozu ist er? Nikodemus und mit ihm viele, die an Glauben interessiert sind und nach einem segensreich sinnhaften Leben suchen, fragen sich das. Und unser Text zeigt, er ist ein Lehrer. Er ist der Lehrer, der den Weg zum Leben weist. Doch am wichtigsten ist, dass er nicht nur den Weg weist, sondern selber der Weg ist. An seiner Person ist das Heil gekoppelt. Er, der von Gott gekommene Lehrer, der vom Himmel gekommene Menschensohn wurde erhöht, damit auch wir zum Himmel erhöht werden können. In Jesus liegt das Heil und er ist der Schöpfungsmittler. Er kann vollbringen, dass wir von oben her geboren werden. Er kann dieses Wunder vollbringen. Wir können das nicht. Selbst wenn dies ein wundersames Wunder ist, ein Geheimnis, und der im Geist Geborene dem Winde gleicht, dessen Wesen man nicht begreifen oder ergreifen kann. Wer in Jesu Richtung glaubt, auf ihn vertraut, der wird von oben her im Geist geboren werden und das Reich Gottes sehen können. Das zu glauben und denen zu verkünden, die interessierte Suchende sind, das schenke uns der liebende Gott. Amen.